Menschen fliehen nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie keine andere Wahl haben.
Kannst du dich an den Tag erinnern, als der Krieg in dein Leben kam?
Oh ja, wie heute leider, noch immer.
Ich weiß, dass es 4 Uhr morgens war. Feuer war überall, auch laut.
Dann haben wir so einen Schuss gehört und dann der neben mir ist tot geworden. So.
Durch einen Schuss?
Ja. Die war ein Sniper-Schuss.
Wie geht das? Ich kann mir das nicht vorstellen. Wie findet man einen Schleuser?
Also über meine Frisur, um ehrlich zu sagen.
Okay. Echt, ja? Ist es dann so, hey, ich kenne jemanden, der kann dich rausbringen?
Ja, dieses Schlauchboot ist
gekentert, also umgekippt.
Und 34 Leute sind gestorben.
Hast du dich denn in Deutschland willkommen gefühlt?
Ich kann ganz klar sagen, ich habe mich immer hier willkommen gefühlt.
Nein. Ganz ehrlich, absolut nicht.
Von Anfang an hatte ich so Rassismus-Erfahrungen, ja. Schwierigkeiten, Bürokratie natürlich. Auf die andere Seite auch, da kam so Helferkreis oder Ehrenamtliche, die waren auch sehr hilfreich.
Ich bin stolz, dass ich kein Euro Bürgergeld irgendwann bekommen habe.
Brauchtest du nicht, okay.
Nee. Ja. Also ich habe angefangen zu arbeiten, ja. Sobald ich konnte.
Ja, muss man fleißig sein.
Willkommen zu einer neuen Folge Nah, Neugierig und Negroni. Es ist eine ganz besondere Folge. Es ist eine Folge, die mir und unserem ganzen Podcast-Team sehr am Herzen liegt, weil sie Menschen Raum gibt, denen wir sonst vielleicht nicht so oft zuhören. Wir haben heute 3 Menschen zu Gast, die zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten ihre Heimat verlassen mussten, fliehen mussten und nach Deutschland gekommen sind. Wir fangen an mit Mirzada. Mirzada ist in den 90er Jahren im Zuge des Balkankriegs aus ihrer Heimat geflohen und nach Deutschland gekommen. Es geht dann weiter mit Amjad. Und Amjad ist 2015 aus Syrien zu uns gekommen. Und Emilia, die dritte, ist 2022 aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Die 3 erzählen uns, was es bedeutet, sich zu entscheiden, die eigene Heimat zu verlassen. Also Familie, Freunde, alle vertrauten Orte hinter sich zu lassen und sich auf den Weg in eine ungewisse Zukunft zu machen. Sie erzählen die abenteuerlichen Geschichten ihrer Flucht, aber auch die Geschichten des Ankommens in Deutschland zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten in den 90er Jahren, 2015 und jetzt 2022. Und sie erzählen natürlich, wie sie empfangen wurden und wie sie sich integriert haben und auch zu einem Teil unserer Gesellschaft geworden sind. Es ist ja so, dass wir in der Debatte rund um Flucht und Migration häufig über Migration ganz allgemein sprechen und über geflüchtete Menschen, selten aber wahrscheinlich wirklich mit ihnen. Und das wollen wir in dieser Folge ändern und wir wollen geflüchteten Menschen einfach wirklich zuhören, statt über sie zu sprechen. Und ich möchte auch in dieser Folge, das werdet ihr dann merken, wenn ihr zuhört, gar nicht werten, kommentieren, debattieren, sondern einfach mal die Geschichten und Erfahrungen dieser Menschen, so wie sie eben sind, in den Mittelpunkt stellen. Und dazu möchte ich auch euch als Zuhörende, als Publikum einladen, denn einfach mal zuhören ist ja letztlich die Grundlage für gegenseitiges Verständnis, aber auch, wenn man es möchte, für eine Debatte. Ne? Die Perspektive des Gegenübers wirklich verstehen und danach kann man dann immer noch für sich entscheiden, ob man Verständnis haben möchte. Für mich und für uns bei Nah, Neugierig und Negroni eine ganz besondere Folge und jetzt geht's rein. Mirzada, herzlich willkommen bei uns, zumindest virtuell an der Sundowner Bar. Ich freue mich, dass du da bist. Du hast zumindest auch, wir können virtuell anstoßen, weil du hast auch ein Getränk bei dir. Also cheers schon mal.
Cheers.
Und mit dem ersten Drink kommt bei uns immer die erste Frage, nämlich was können andere von dir lernen, Mirzada?
Ich denke, dass andere eventuell von mir lernen könnten, Kampfgeist. Vielleicht aber auch, dass Stärke nicht in der Abwesenheit von Schmerz liegt, sondern in Mut, ihn in etwas Sinnvolles zu verwandeln.
Okay. Ja, ich glaube, das wird noch ein bisschen klarer, wenn wir jetzt ein bisschen in deine Geschichte eintauchen. Und da würde ich gerne mal in dem Moment eigentlich anfangen, bevor ja sich dein Leben wahrscheinlich stark verändert hat. Damals in den 90er Jahren, also bevor der Krieg kam. Wie sah denn dein Leben in Bosnien als Kind? Wie sah deine Kindheit aus?
Ja, ich wuchs sehr behütet auf in einem Dorf in Bosnien-Herzegowina, welches eine Flugstunde von München liegt, wenn man von Memmingen nach Banja Luka fliegt. In einem Dorf, das von Landwirtschaft und Selbstversorgung lebte. Tiere waren unser Schatz, weil sie uns ernährten. Und ich war ständig draußen, kletterte auf Bäumen. Und drei Ethnien und Religionen lebten friedlich nebeneinander. Als Kind wusste ich, um ehrlich zu sein, nicht mal, dass das eines Tages wichtig werden würde.
Okay, ja, werden wir gleich noch verstehen, warum es wichtig wurde. Wovon hast du als Kind geträumt?
Ich habe geträumt davon, Medizin in Sarajevo zu studieren und von meinem Vater und von meinem natürlich ersten Tanzpartner aus der Schule. Ihn werde ich nie vergessen. Vor allem wollte ich meinen Vater stolz machen, weil er wünschte sich, dass meine Schwester und ich lernen, um eines Tages nicht so hart auf dem Feld arbeiten zu müssen wie er.
Ja, okay. Und dann ist aber alles ganz anders gekommen, denn 1992 brach dann sozusagen der Krieg über euch herein. Gab es für dich irgendwelche Vorzeichen? Habt ihr das irgendwie kommen sehen?
Ja, also Vorzeichen gab es eigentlich vor allem im Nachgang, wenn ich das Ganze aufstelle oder recherchiere. Doch wir wollten, glaube ich, du kannst es nicht wahrhaben. Das ist ja genauso wie als jetzt der Ukraine-Krieg begann. Du wirst es nicht wahrhaben. Mein Vater sagte immer, wir haben niemandem etwas getan, also wird uns der Krieg verschonen.
Ja, auf die Geschichte mit deinem Vater kommen wir gleich noch. Vielleicht müssen wir, weil ich glaube, viele unserer Zuschauenden und Hörenden sind gar nicht so vertraut mit der Situation damals. Ist ja nun auch schon über 30 Jahre her. Kannst du uns noch mal so ein bisschen erklären, was war denn das für ein Krieg? Warum brach der aus?
Der Krieg war ein Krieg innerhalb Jugoslawien. Es begann ja damals mit dem Zehntageskrieg in Slowenien, wo die serbischen Angreifer erstmal Slowenien angegriffen haben. Da war großes Schutzschild Österreich und somit beendete es auch nach 10 Tagen. Dann ging es nach Kroatien weiter und sprich, wir haben immer wieder in Bosnien in den Nachrichten diesen Krieg mitverfolgt, aber nie wahrhaben wollen, dass es mal nach Bosnien kommt und dass es in diesen Ausmaß kommt. Die Ursache dafür war eben, dass Bosnien dass ich ebenfalls unabhängig machen wollte, weil Jugoslawien zerbrach sozusagen. Es sollten diverse Länder daraus entstehen und wir waren drei Ethnien. Und der Tito hat es ganz gut gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1990 waren wir Jugoslawien und eben jugoslawisches Volk und eine Armee. Und dann plötzlich kam der Krieg und die Welt stand Kopf.
Ja, das glaube ich. Kannst du dich an den Tag erinnern, als der Krieg in dein Leben kam?
Oh ja, wie heute leider, noch immer. Und zwar, wir hörten ganz laut durch eine Flüstertüte, wir sollen uns an unsere Häuser und an uns weiße Laken raushängen, damit man erkennt, dass es ein Haus eines Moslems ist in Bosnien, dann wird uns nichts passieren. Und dadurch, dass wir eben auch über Medien etc. mitbekommen haben, was in Kroatien, was in weiteren Städten bereits in Bosnien geschah, haben wir uns das nicht getraut.
Ja, okay. Und wie ging das dann so richtig los? Sind da sozusagen Truppen bei euch einmarschiert oder wie kam das?
Ja, also viel schlimmer. In dem Augenblick wirklich, meine Mama hat gerufen und ich bin rausgerannt und dann hast du Massen von Menschen plötzlich aus diesem ganzen Stadt und Dorf gesehen und die sind wie Hühner, wirklich wie verscheuchte Hühner hin und her gewesen. Und ich erinnere mich gut wie heute, mein Vater sagte, wie besprochen, die eine Hälfte in den Bunker und die andere Hälfte in den Bunker und dann rannten wir und dann saßen wir Friedel da und wirklich die Granatenhagel, die kamen innerhalb von Sekunden runter und in dem Augenblick dachte ich nur, was wird passieren, wenn dieses Haus über uns zusammenbricht? Die serbischen Angreifer sind so vorgegangen, dass sie eben von beiden Seiten Stadt abgesperrt haben, die Brücke gesprengt haben. Das heißt, wir waren gefangen im Kessel. Nur das war uns zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst.
Okay. Du warst damals 13, ne? Ja, und wenn ich das, du hast ja ein Buch auch geschrieben darüber, dass da kommen auch viele der Informationen her, übrigens auch ein sehr empfehlenswertes Buch, wenn ihr euch da noch weiter rein vertiefen wollt. Und ich weiß jetzt nicht, ob das schon zu dem Zeitpunkt war, aber dein Vater ist ja zurückgeblieben, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Um die Tiere, glaube ich, Tiere zu befreien, oder?
Genau, wie ich zu Anfang erwähnt hatte, Tiere waren unser Schatz sozusagen. Ja, das ist auch, wenn man es übersetzt, das Wort so. Damit wir in Schutz kommen, mussten wir in die Berge flüchten. Also beschlossen die Männer in der ersten Nacht, dass sie uns Frauen, Kinder, aber auch alle anderen Männer, bis auf 6 Männer mit meinem Vater, er versprach nachzukommen. Wir flüchten über diese Hauptstraße in die Berge, was uns dann auch später zum Verhängnis wurde. Er kam aber nicht nach. Am nächsten Tag ergaben wir uns schon den serbischen Kräften. Man verlud uns in Anhänger im Schritttempo wie Vieh. Die Anhänger von Traktoren, Pferdekutschen etc. sind voll mit uns Menschen. Und an jeder Station, du siehst, der Anhänger vor dir wird gefiltert. Männer zwischen 18 und 60 wurden sofort herausgezogen und sofort rechts im Graben vor uns getötet. Und ich sah dem Tod in die Augen. Und wirklich zwischen Hoffnung, mein Vater würde uns retten, und der Ungewissheit, ob wir überleben. Und stattdessen brachte man uns ins Konzentrationslager Trnopolje. Und dort begann die Hölle.
Ja, kommen wir gleich drauf, aber vielleicht noch vorweg. Wie ging es denn mit deinem Vater weiter dann? Er kam nicht. Was ist mit ihm passiert?
Mein Vater wurde brutal getötet.
In eurem Heimatdorf?
Ja, genau, in Kosarac, richtig, in Kosarusha. Er hat versucht, ein Haus, ein brennendes Haus zu löschen. Es waren 6 Zeugen dabei, und er hat wohl vermutet, dass das Fahrzeug mit den Soldaten weggefahren ist. Aber das Fahrzeug ist zwar weggefahren, aber die Soldaten blieben. Und so haben sie sich praktisch face to face, sind sie sich begegnet. Und dementsprechend, ich weiß nur, als wir die Leiche angeschaut haben, mein Vater hatte 4er SS von den Soldaten. Ach. Und er wurde ermordet, ja.
Jetzt hast du vorhin schon gesagt, euch hat man in ein Konzentrationslager gebracht, schlimmer Begriff. Und du hast auch schon gesagt, die Hölle auf Erden. Wie kann man sich diesen Ort vorstellen?
Also das war ursprünglich eine Schule, und wie ich es dir vorhin erklärt hatte, wir wussten nicht, wohin werden wir gebracht. Viele vermuten irgendwo ins Wasser und dass man uns beseitigt, aber das war nicht der Fall. Als wir in diesem Dorf, Trnopolje, so heißt der Dorf, ankamen, empfing uns ein Regen aus Schüssen. Die heißen Patronenhülsen fielen über unsere Köpfe. Sie wollten diese Masse an Menschen stilllegen, sozusagen, damit wir einfach nicht mehr schreien, nicht heulen etc. Ja. Und die Angst war wirklich so groß, dass mein Verstand sie wirklich nicht mehr verarbeiten konnte. Das Lager war überfüllt. Überall weinten Frauen, schrien Kinder nach einem Schluck Wasser. Und die Nächte waren die schlimmsten. Ich höre es bis heute noch, diese Stiefeln. Wenn diese Stiefel in unseren Raum kamen, die haben sich einfach Frauen, die sie am Tag gefangen gefunden haben, haben sie einfach rausgezogen. Die Leichen, die sie am Tag zusammengebracht haben, haben sie einfach neben Konzentrationslager gestapelt. Und seit diesem Tag habe ich so einen Geruch in der Nase. Ich kann kein Hähnchen, so plausibel sich das anhört, vergleichbar, aber kein Hähnchen wird in meinem Haus gekocht. Also es roch einfach widerlich. Es war einfach Hölle.
Okay, ja. Wie lange wart ihr denn in diesem Konzentrationslager?
Ja, das ist immer so eine spannende Frage. Also auf meinem Konzentrationslagerschein stehen 25 Tage, und ich bin eigentlich ein ganz ehrlicher Mensch, aber es hat sich angefühlt, Friedel, wie 25 Jahre.
Das glaube ich.
Ja, und das erste Vierteljahrhundert in Deutschland habe ich wirklich auch erstmal schweigen müssen. Also ich konnte nicht. Und auch innerhalb meiner kleinen Familie, Schwester und Mutter, wir haben nie wieder über Krieg gesprochen, bis ich nicht gesagt habe, es wird Zeit, dass ich dieses Buch schreibe und der Wahrheit Anerkennung finde.
Ja. Ja, das war erst vor ein paar Jahren jetzt, ne?
2022, ja.
Ja, genau. Okay, dann habt ihr da wirklich über 25 Jahre das einfach totgeschwiegen und verdrängt, kann man das sagen?
Ja, der Schmerz war einfach zu groß.
Wie hat dich dann aber dein Weg danach nach Deutschland geführt?
Es heißt ja, also dieses ethnische Säuberung, das heißt, man wollte wirklich alle Muslime säubern aus Bosnien-Herzegowina. Es sollte ein großes serbisches Reich werden. Und somit wurden eben Busse wegtransportiert, Züge vollgefüllt und die Menschen wurden wegtransportiert. Viele Busse davon sind nie wieder angekommen. Ich bin angekommen. In Travnik gab es eine Übergabe, einen Gefangenenaustausch. Das war unser Glück. Und wir wurden in einem Reisebus, wo eigentlich 50 Menschen passen, 200 Menschen reingestopft. Und die haben immer wieder angehalten und wir sollen noch die letzten Sachen, also sie haben immer Tüten reingeschmissen, manche hatten noch irgendwelche Ringe oder Schmuck, musste man reintun. Aber auch da auf diesem Höllentrip haben sie sich Mädchen rausgeholt und vergewaltigt. Und wir fuhren dann weiter und ich werde nie diesen Moment vergessen, als dann einfach wieder Soldaten entgegengelaufen sind, als wir aus diesem Bus ausgestiegen sind. Und ich habe gedacht, so, jetzt ist das Ende. Und es waren einfach Bosniaken. Und ja, dann von Travnik sind wir über Umwege nach Karlovac, nach Kroatien gekommen, um es etwas abzukürzen. Und dort sind wir in das Gefangene für geflüchtete Menschen aufgenommen worden. Aber wir haben es einfach aus gesundheitlichen und körperlichen, psychischen Umständen nicht mehr geschafft und sind dann sofort weiter nach Deutschland transportiert und sind in Mannheim gelandet.
Okay. Und wann war das dann genau? Wann bist du nach Deutschland gekommen?
1992, am 4. August.
Okay. Kannst du dich noch erinnern, ich meine, du warst 13, kannst du dich noch erinnern, was dein allererster Eindruck von Deutschland war?
Oh ja. Also mein erster Gedanke war, es hagelt nicht mehr über unseren Köpfen. Also das war eigentlich das Allerschönste, ja. Aber diese Ruhe war fremd und beängstigend, um ehrlich zu sein, zugleich. Alles war geordnet, die Straßen sauber, es war still und die Menschen wirkten sicher. 7 Tage danach hat man mich einfach genommen und an die Hauptschule gesteckt und hat gesagt, so, in Deutschland herrscht Schulpflicht, du musst jetzt hier rein, ansonsten wird hier wieder in den Krieg abgeschoben. So hatte ich die Aussage. Und ja.
Du konntest ja wahrscheinlich kein Wort Deutsch, oder?
Gar kein Wort, Friedel, nicht mal guten Tag.
Was würdest du denn rückblickend sagen? Hast du dich in Deutschland erstmal willkommen gefühlt?
Nein, ganz ehrlich, absolut nicht. Und oft ist es auch heute so, dass die Menschen mich betiteln gerne als Außerirdische oder als Alien, weil ich immer so gerne versuche, gerade fremde Menschen, neue Mitarbeitende, Kollegen oder auch fremden Menschen einfach als Nachbarn die Hände zu reichen. Einfach das Gefühl zu geben, weil für mich hätte das wahrscheinlich die Welt damals bedeutet, wenn mir einfach eine Lehrerin über den Kopf gestreichelt hätte und gesagt hätte oder einfach mit ihrem Kopf, ja, genickt hätte, hätte ich Sicherheit gehabt.
Ja. Was hast du denn stattdessen für Erfahrungen gemacht? Also gab es da irgendwie, sage ich mal, Erfahrungen von Ausgrenzung oder wie war das?
Ja, also ich wurde oft halt mit Mitleid betrachtet, ja, manchmal auch mit Misstrauen, selten eigentlich mit versuchten Zuhören. Natürlich war meine Sprache nicht perfekt, aber innerhalb von 3 Monaten hatte ich schon bereits so einen Wortschatz, ja, dass ich Wörter sagen konnte. Ich konnte natürlich nicht fließend Deutsch sprechen, aber für viele, glaube ich, war ich auch so ein bisschen ein geflüchtetes einfach Kind, ja.
Ja. Und
ein Schicksal und ich war die aus dem Krieg immer eigentlich. Und ja. So hat man auch in der Schule später, als ich es verstanden habe, die aus dem Krieg. Ja.
Ja.
Ja, jetzt, nachdem das so lang her ist und ich selber da noch, wie soll ich sagen, das noch nicht aktiv mitbekommen habe zumindest. Wie war denn damals die Stimmung gegenüber Geflüchteten in Deutschland?
Also kein Vergleich zu heute. Definitiv nicht. Die Bosniaken benennt man auch heutzutage, also ich nenne sie auch selber als Arbeitswunder. Wir haben uns unheimlich angepasst an die deutsche Kultur. Wir haben uns auch dafür interessiert und wir haben uns integriert. das Allerschlimmste, was damals an der Integration oder gegenüber den bosnischen Flüchtlingen getan wurde, dass wir nur über 5 Jahre geduldet wurden. Das heißt, du wusstest nicht, ob es morgen vorbei ist. Und kannst du dir das vorstellen, das, was ich dir jetzt in Kürze erzählt habe, welche Hölle mein Volk durchgemacht hat. Und du musst die ganze Zeit in Angst leben, du wirst morgen abgeschoben. Ja. Und tatsächlich kam auch dieser Tag. Es fängt schon bereits an, als ich mit der Hauptschule fertig war, durfte ich nur eine Ausbildung antreten, welches keines deutsches Kind haben möchte. Unter dieser Voraussetzung. So kam ich auch letztendlich auf Umwegen zur Automobilkauffrau, weil das kein deutsches Kind machen wollte, weil es 3 Monate Werkstatt beinhaltet.
Okay, du durftest diese Ausbildung anfangen. Du hast jetzt gerade gesagt, der Tag kam auch, wo irgendwie das Thema Abschiebung wäre es ja dann gewesen oder im Raum stand. Was war das für ein Tag?
Genau, also es war 97, der Krieg hat aufgehört. Ich verstehe da, also ich muss ehrlich sagen, heute kann ich die Einstellung nachvollziehen. Man wollte das bosnische Volk wieder das Land zurückkehrt und das Land aufbaut. Aber man hat uns einfach nochmal retraumatisiert. Und das Allerschlimmste, was mir das Ausländeramt angetan hat, ist, als für alle, die im Krieg gefallen sind, wurden ja sozusagen wieder exhumiert und man musste nachweisen, dass es Vater, Mutter etc. ist. Und das Ausländeramt hat mir die Aussage gemacht damals und meiner Mutter, wenn ihr jetzt Deutschland verlässt, dann dürft ihr nie wieder einreisen. Unter anderem fiel meine Schwester, weil sie schon bereits verheiratet war, sie wurde abgeschoben und ihr Glück war nur, dass sie nicht in unser Heimatdorf zurückgekehrt ist, sondern eher Mitte von Bosnien-Herzegowina in der Nähe von Sarajevo, wo auch keine serbische Republik war. Ja.
Ja, okay. Das heißt, deine Schwester ist zurückgegangen, quasi zwangsläufig. Du bist aber hier geblieben. Wie kam das?
Ja, ich hatte diese Ausbildung als Automobilkauffrau angefangen, habe diese verkürzt und habe zu meinem Geschäftsführer im Autohaus gesagt, wenn ich abgeschoben werde, werde ich mir das Leben nehmen. Und es gab für mich keine Option. Die Angst war so enorm groß. Und er hat sich für mich eingesetzt. Und dadurch, dass ich dann eine Bestätigung hatte, dass ich einen Arbeitsvertrag und Übernahmevertrag erhalte, so hat sich dann eben angefangen, meinen Weg zu ebnen. Und ja, kurz danach habe ich dann aber auch geheiratet. Und so hat sich das eine zum anderen ergeben. Letztendlich bin ich in Deutschland geblieben aufgrund vom damaligen Mercedes-Benz-Autohaus, dem Herrn Schlotz. Dafür bin ich bis heute dankbar.
Ja, okay, das glaube ich. Gab es den Moment, wo du zum ersten Mal gedacht hast, Deutschland ist mein Zuhause oder schlagen da 2 Herzen in deiner Brust?
Also ich bin Deutschland unheimlich dankbar, dass sie wirklich trotz all dem, was Duldung anbetrifft, 350.000 Menschen ein Zuhause gegeben hat, auch wenn es nur auf Zeit war. Und in meiner Brust schlagen definitiv 2 Herzen. Ansonsten würde ich mich nicht für Demokratiebildung und gegen Rechtsextremismus und für bessere Migrationspolitik einsetzen in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist meine Heimat und ich möchte nicht hier nochmal das erleben, was ich in Bosnien erlebt habe. Ja. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, anzukommen und nicht willkommen zu sein. Ich weiß, wie es ist, wenn man geduldet wird, als würde man selbst wirklich nur Freundin auf Zeit sein. Und darum tut es weh, wenn Politiker heute wieder so sprechen, als wären geflüchtete Zahlen nicht Menschen. Yeah. Und es ist einfach so, dass Migration wirklich ist eine Konstante menschlicher Geschichten, kein Ausnahmezustand. Und ich würde mir wünschen, die aktuelle politische Rhetorik verkennt, dass Integration nur gelingt, wenn sie als gesellschaftliche Aufgabe verstanden wird, nicht als moralische Geste. Und statt Abschottung brauchen wir wirklich Bildung, Integration, Sprachförderung und Teilhabe. Es ist keine Einbahnstraße, es muss von beiden Seiten kommen. Ich bin angehalten als Geflüchtete, mich mit der deutschen Kultur, mit der Religion auseinanderzusetzen, mich zu integrieren und die Gesetze zu befolgen. Aber genauso erwarte ich, dass mir die Hände gereicht werden und dass ich nicht ausgegrenzt werde, so wie ich damals.
Ja, Ich meine, du bist ja nun ein, ich würde sagen, Paradebeispiel für eine gelungene Integration. Auch wenn du unfreiwillig damals ja nach Deutschland gekommen bist, bist du ja absolut integriert und gibst ja der Gesellschaft auch was zurück. Was ist denn deine Botschaft an Menschen? Heute wird ja wieder viel diskutiert über Flucht und Geflüchtete. Was ist deine Botschaft an Menschen, die heute über Geflüchtete diskutieren?
Menschen fliehen nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie keine andere Wahl haben. Und wer über Migration spricht, darf nicht nur über Grenzen reden, sondern muss über Menschen sprechen. Und was mich heute erschüttert, ist, dass wir trotz unserer Geschichte wieder beginnen, mit Worten zu entmenschlichen. Wenn politische Stimmen, die von Herrn Merz oder Migration grundsätzlich als Belastung darstellen, ist es kein Willkommen für die geflüchteten Menschen.
Mirzada, wenn du jetzt die Mirzada von 1992, die als 13-Jährige nach Deutschland gekommen ist, mit der vergleichst, die mir jetzt heute hier zumindest virtuell an der Bar gegenüber sitzt, was ist gleich geblieben und was hat sich verändert?
Wow, also ich war wirklich sehr verängstigt mit 28 Kilo nach Deutschland gekommen und heute habe ich noch immer die Ängste in mir. Aber ich habe aus diesen Ängsten Mut gewandelt. Viele sagen, boah, wie selbstbewusst du bist, aber niemand weiß, was in mir ist. Ja. Und was mich aber wirklich vorangetrieben hat, meine Schwester war ja sehr verletzt vom Krieg, meine Mutter war gebrochen und ich habe verstanden, ich bin diejenige, die schnell es erlernen kann und arbeiten kann und diese Familie versorgen kann. Dass ich heute das geworden bin, was ich bin, das habe ich Deutschland zu verdanken, definitiv.
Ja, Deutschland zu verdanken, aber vielleicht auch dir selber zu einem gewissen Teil, weil so wie ich dich kennengelernt habe, bist du auch einfach eine starke Person und ist das sicherlich auch kein Zufall, wie du dich entwickelt hast. Also für mich ein ganz beeindruckendes Beispiel, ne? Von eben dem unfreiwilligen Ankommen als 13-Jährige 1992 in Deutschland hin zu der Frau, die mir jetzt hier gegenüber sitzt und die irgendwie Friedensbotschafterin ist, ein Buch geschrieben hat und eben jetzt auch für diese Themen sensibilisiert, die dir am Herzen liegen. Also vielen Dank dafür und vor allem auch dafür, Mirzada, dass du uns heute mit in deine Geschichte genommen hast.
Ich danke dir. Vielen Dank. Ich fühle mich geehrt, dass ihr mich angeschrieben habt. Danke, Friedrich.
Danke, das war sehr, sehr, schon sehr informativ. Und jetzt machen wir den Schwenk im Prinzip gute 25 Jahre weiter in das Jahr 2015. Denn unser nächster Gast hier an der Bar, Amjad, ist 2015 nach Deutschland gekommen. Amjad, willkommen bei uns an der Sundowner Bar. Und die erste Frage an der Bar muss ja heißen: Was möchtest du gern trinken heute Abend?
So, vielen Dank für die Einladung und ich hätte gern so Whisky Sour.
Whisky Sour. Wir haben da mal was vorbereitet. Ganz so schnell kann er ihn normalerweise nicht machen. Aber der wird gut und ich sage schon mal Cheers.
Cheers, so. Vielen Dank.
Und die erste Frage, die ich dir stellen möchte, Amjad, was können andere von dir lernen?
Also ich würde sagen, ja, ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Mhm. Und ja, ich glaube, das kann also alle meine Freunde sagen, dass ich ja sehr optimistisch, egal wie die Situation schlecht ist, dann versuche ich das Bestens daraus zu kriegen.
Ja, das ist schön und das ist doch bestimmt auch eine Eigenschaft, die dir, ich sag mal so, in den letzten 10 Jahren bestimmt sehr geholfen hat auf deinem Weg. Nimm uns doch nochmal mit zurück, lass uns mal zurückspulen in dein Leben, bevor du dich auf den Weg nach Deutschland gemacht hast. Du kommst aus Syrien und hattest dort ja schon ein Leben aufgebaut, warst schon, ich sag mal, Mitte 20 ungefähr, als du dann aufgebrochen bist. Was war davor? Also wie hast du dort gelebt?
Ja, ich komme aus so einer kleinen Familie. Mhm. Genau, wir haben so in Damaskus gelebt, im Landkreis von Damaskus, in einem Gebiet, der ist vor palästinensischer Geflüchtete dort.
Aha,
genau,
cool.
Das ist so ein armes Gebiet.
Ja.
Genau, und da haben wir dort gelebt. Ich habe zwei Geschwister, eine Schwester und einen Bruder. Unsere Situation war gut, mein Vater, also nicht schlecht, nicht sehr gut, aber mein Vater war ein Arzt. So. Mhm. Genau, ich hatte Freunde.
Ja.
Ich bin zur Uni gegangen, zur Schule, Also ein normales Leben.
Ja, ja. Und was hast du da, ich sag mal, du hast zu der Zeit noch studiert, ne?
Genau, ich habe Bankwissenschaft studiert.
Okay,
genau.
Ja. Und dann war dein Plan ursprünglich wahrscheinlich nach dem Studium in dem Bereich in Syrien auch zu arbeiten.
Genau, genau, ja. Das ist deshalb, ja. Das war immer so ein von meinen Träumen.
Ja, okay. Dann muss es aber ja einen Moment gegeben haben, in dem du dich entschieden hast, deine Heimat zu verlassen. Ich glaube, das war 2015, richtig?
Ja.
Was war da sozusagen der Auslöser? Also viele werden ja wissen, dass Krieg war zu der Zeit in Syrien, aber was hat dich letztlich bewogen, dich auf den Weg zu machen?
Also in Syrien, es gibt so Militärdienstbepflicht, also Wahrdienstbepflicht.
Okay.
Und das heißt, jeder Mann, der 18 ist, oder genau, der 18 ist geworden, oder nach dem Studium, wenn man weiter studieren, der muss zum Militärdienst gehen.
Okay.
Genau, und da musste ich eigentlich nach meinem Studium zum Militärdienst gehen.
Okay.
Und ich konnte es nicht mehr verschieben. Und da kam der Moment, wo ich nicht mehr verschieben konnte. Und dachte ich, okay, jetzt muss ich das Land verlassen.
Ja, weil Militärdienst hätte bedeutet, man hätte dich direkt in diesen Krieg geschickt. Oder?
Genau, genau. Ich wollte auf keinen Fall ein Teil des Krieges sein.
Ja, okay, verstehe ich. Wie hat deine Familie reagiert auf deine Entscheidung?
Also das war mein Mutterwunsch von seit, also die wollte schon früher, dass ich weggehe.
Ja.
Genau, aber natürlich, das war schwer sowieso, weil also sie wusste schon, wenn ich bleibe, dann muss ich zum Militär. Wenn ich zum Militär, dann bin ich 90% tot. Oder wurde ich auch so von der Regierung irgendwie festgenommen oder so, dann im Gefängnis sterben oder so, weil der Zahl von den Leuten, die im Gefängnis unter die syrische Regierung oder andere Städte, also in Syrien allgemein, ist ziemlich groß.
Mhm.
So. Ohne was zu machen, die konnten irgendwelche Checkpoint jeder mit, also ins Gefängnis nehmen.
Ja, okay, verstehe. Genau. Also deine Alternative war, eingezogen werden und in den Krieg gehen, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch sterben oder ins Gefängnis gehen, was auch sehr gefährlich ist, oder eben die Flucht.
Ja.
Okay, ja, dann kann man das, glaube ich, verstehen.
Ja. Ja, und also es war so viele Zeichen, wo ich wirklich schon vor 2015 fliehen musste.
Ja.
Also ich habe schon ein paar Sachen erlebt. Es gab so Momente, Situationen, wo ich so nah von Tod war.
Echt? Also zum Beispiel?
Zum Beispiel, also ich war so, es gibt bei uns also nicht so Bus, so große Bus, wir haben so kleine Minibusse.
Ja.
Genau. Und dann mussten wir so immer eine Strecke nehmen. Bestimmte Strecke musste ich zur Arbeit gehen. Und dann bin ich einmal auf diesem Bus, wollte ich einsteigen. Genau, und es gab so zwei Plätze. Und ich weiß es nicht, warum. Normalerweise sitze ich immer neben dem Fenster.
Mhm.
Ich habe der anderen Person gesagt, ja, bitte neben der Fenster, kannst du neben der Fenster sitzen? Ich sitze hier.
Mhm.
Ich weiß es nicht, warum.
Aha.
Genau, und dann, also auf die Strecke, dann haben wir so einen Schuss gehört. Und dann der neben mir ist tot geworden. Also,
durch einen Schuss?
Ja.
Das heißt,
die war ein Sniper-Schuss. So.
Genau. Auf einen Bus mit Zivilisten?
Ja, ja.
Okay.
Genau.
Und das heißt, hättest du dich wie gewohnt auf den Fensterplatz gesetzt, hätte es dich getroffen?
Ja, das ist eine Situation von ihnen. Das ist ein großes Zeichen. Also
ja.
Ich glaube, das ist die letzte Situation, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich weg.
Ja, okay. Und jetzt hast du schon gesagt, du hattest das Geld gesammelt oder gespart für die erste Etappe von dieser Flucht.
Ja.
Lass uns mal durchgehen. Wie bist du überhaupt dann hierher gekommen?
Ja, und dann habe ich so einen Flug genommen, also von Damaskus nach eine Stadt, heißt Al-Kamishli, die ist an der Grenze mit der Türkei. Und dann musste ich mit Schleuser verhandeln und dann durch die Grenzen illegal gehen.
Ja. Wie geht das? Also erstmal, du kommst da an dem Flughafen an, das ist noch in Syrien.
Ja.
Und dann, wie findest du überhaupt einen Schleuser?
Also ich habe als ich in Damaskus war schon mit ihm Kontakt aufgenommen.
Oh, okay, und wie geht das? Ich kann mir das nicht vorstellen. Wie findet man einen Schleuser?
Also über meine Frisur, um ehrlich zu sagen.
Okay. Echt, ja? Ist es dann so, hey, ich kenne jemanden, der kann dich rausbringen?
Ja.
Okay. Und dann ging es zunächst mal darum, die Grenze Syrien nach Türkei zu überschreiten, sozusagen. Ja. Und wie genau?
Genau. Also dann, das war Dezember, ich glaube, 3. Dezember.
Aha.
2015.
Ja.
Und das ist dort so eine landschaftliche Gebiete.
Ja.
Genau. Und die Grenze ist ziemlich lang, also ja, zwischen Syrien und der Türkei. Genau.
Ist das wirklich ein Zaun oder ist das?
Ist ein Zaun.
Schon, ja.
Okay. Genau. Und natürlich gibt es Militär und so von der türkischen Seite zumindest. Ja. Genau. Und wenn wir Glück hätten, dann mehr Militär findet uns nicht.
Ja.
Also die türkische Militär.
Ja.
Genau.
Ach so, weil die Grenze so lang ist und sie können nicht alles überwachen und so weiter?
Genau, und da, die sind alle so Maisfelder. Also, genau, und da, die sind so, da kennt man von einem Feld zu den anderen, so zickzack. Also, genau, und dann, wenn der Militär kommt, da muss man sich verstecken, untergeht.
Okay.
Und dann bis zu der Zaune.
Ja.
Dann die Zaune, dann darauf, da müssen wir springen.
Ja.
Genau, und dann geht es weiter bis zu der Autobahn. Also haben wir eine Autobahn so gefunden.
Auf der türkischen Seite?
Auf der türkischen Seite, genau.
So, dann wart ihr in der Türkei oder warst du in der Türkei an der Autobahn und dann von da?
Genau, dann haben wir also unseren Standort geschickt und da kam ein Auto dann von der Schleuse.
Ah, okay. Genau.
Und dann, die haben uns zu der zu einem kleinen Dorf genommen oder kleine Stadt.
Aha.
Ich habe keine Ahnung, wie heißt es?
Ja.
Wie heißt es? Genau, wo wir in der Zop gewartet.
Im Busbahnhof?
Im Busbahnhof, genau. Busbahnhof.
Okay.
Also, genau. Für die Busse, die Fernbusse, also die nach Istanbul geht.
Also das war sozusagen die Leistung von diesem Schleuser, dass sie euch gesagt haben, wo geht ihr rüber? Und dann haben sie euch auf der türkischen Seite bis zu diesem Busbahnhof gebracht.
Genau.
Oder
genau.
Ging das dann, ging die Leistung noch weiter von dem Schleuser?
Nein, nein.
Okay. Und was hat das jetzt zum Beispiel gekostet? Was musstest du dem bezahlen?
Ich glaube so 700.
Okay.
$700.
Ja, genau, damals. Ganz schön viel.
Ja, ja.
Für das, okay.
Ja.
So, und dann warst du also in Istanbul.
Genau, in Istanbul. Mhm. Jetzt wollten wir natürlich nach Europa.
Ja.
Und dann mussten wir einen Schleuser finden, der uns mit dem Schlauchboot ein Schlauchboot anbieten, damit wir über das Mittelmeer nach Griechenland zu gehen.
Und wie ging das? Also wie findet man in Istanbul jetzt einen Schleuser, der einen übers Mittelmeer bringt?
Wie versucht man über Social Media oder es gibt so bestimmte Plätze dort, wo man so Schleuser findet eigentlich.
Ja.
Genau, wir sind zu einer von diesen Plätzen gegangen, weil also für uns als Syrer, also es ist schon bekannt, also wo gibt es schon, weil es gibt schon viele vor uns, die dieses weggenommen haben.
Ja. Okay, dann hast du einen Schleuser gefunden für die nächste Etappe übers Mittelmeer.
Ja.
Wie lief das dann ab?
Genau, dann müssen wir warten, bis er uns sagt, okay, heute.
Mhm.
Genau, ich glaube, wir haben 2 oder 3 Tage gewartet. Dann hat er gesagt, heute, dann die sammeln uns mit so einem Sprinter.
Mhm.
Und die nehmen uns so zu der Küste oder zu der Punkt ist.
Ja. Ja.
Genau, und dann, also ich erinnere daran, also in dieser Situation, Da war das Schlauchboot, da mussten wir einsteigen.
Nachts, oder?
Ja, nachts. Mhm. Immer nachts, damit auch die Polizei uns dort nicht festnimmt. Genau. Und es gab dieses Boot, und ich habe der Freund von mir, ich habe gesagt, ja, ich habe ein schlechtes Gefühl.
Ja.
Ich will nicht einsteigen. Irgendwie wollte ich nicht. Und da habe ich bemerkt, der Boot war so überfüllt, da waren viele Kinder, viele ältere Menschen.
Ja.
Und also in diesen 2, 3 Tagen, als ich in Istanbul war, habe ich so viel gelesen und Videos angeschaut, Videos. Ja, wie ist so auf Englisch, wie ist die Waves, also ja, was ist gut vor, wie ist da, was ist das beste Wetter, wie macht der Mann die Mutter an, wenn es ja kaputt geht und so. Genau, und dann habe ich gesagt, ja, das ist es, also das passt nicht, das ist irgendwie...
Also dein Bauchgefühl hat gesagt, nicht einsteigen.
Nicht einsteigen.
Und bist du nicht eingestiegen?
Ich bin nicht eingestiegen. Da hatte ich so, also ich hatte Probleme mit der Schleuser und die hatten Waffen dabei und ich habe gesagt, ich steige nicht ein.
Okay.
Genau. Und ja, und dann eine halbe Stunde später, dieses Schlauchboot ist
gekentert. Also
ja, genau. Umgekippt. Und ich glaube, da waren die Nachrichten und 34 Leute sind gestorben.
Und das war eigentlich für dich vorgesehen, das Boot.
Mhm. Ja, genau. Und dann beim zweiten Versuch hatte ich so ein besseres Gefühl und sind wir eingestiegen eigentlich. Da haben wir den Boot genommen.
Ja, okay.
Genau.
Und wie war dann diese Fahrt übers Mittelmeer? Wie lange dauert das überhaupt?
Also zum Glück hat ich glaube, 4 Stunden gedauert.
Okay.
Das war die Samba in der Nacht, also von 1 bis 5 in der Nacht und es war so kalt.
Ja.
Ja, natürlich, auch der Boot war auch so übergefüllt, gefüllt wirklich mit Menschen, so viele Kinder auch. Ja, und ja, da denkt man so an viele... Für verschiedene Sachen. Also,
hattest du Angst auf dem Boot?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hatte Angst, aber meine Gedanken waren, also ich habe versucht, so meine Gedanken was anders zu beschäftigen.
Ja.
Zum Beispiel, ich dachte, okay, wenn es jetzt umkippt, dann was mache ich? Wer nehme ich mit? Wer hilft? Ich kann schwimmen.
Ja.
Und ich habe die Insel gesehen, weil kann man schon von der Türkei sehen, von der Küste. Ja.
Okay.
Wer nehme ich mit?
Ja. Das hast du dir
wer
schon überlegt?
Rette ich? Ja, genau. Mhm. Weil da gab vor mir so 2 Kinder.
Ja.
Genau, so ein Mädchen und ein Junge.
Ja.
Und da war die Überlegung wirklich, wer rette ich?
Wen von den beiden?
Von den beiden.
Wow.
Genau.
Okay.
Aber zum Glück...
War es nicht notwendig?
Nee, war es nicht. Ja, genau.
Ja. Das heißt, ihr seid dann nach ungefähr 4 Stunden angekommen auf einer griechischen Insel wahrscheinlich, oder?
Ja.
Welche?
Mytilene, glaube ich.
Okay, das kenne ich jetzt gar nicht.
Ja.
Ja. Bevor wir weiterschauen, wie es da von da an weiterging, war eigentlich von Anfang an dein Ziel Deutschland?
Ja, sehr gute Frage. Eigentlich nicht.
Nee.
Okay. Nein.
Einfach Europa.
Ja, Europa, also genau. Als ich mein Fuß auf die Insel, also in Griechenland, gelandet hat, da war ich wirklich sehr, sehr glücklich und ich konnte damit, also ich konnte dort bleiben und leben, Hauptsache, weil das ist zum ersten Mal seit wirklich Jahren, wo ich das Gefühl hätte, dass ich in Sicherheit bin.
Ja.
Ja.
In diesem Moment, als du deinen Fuß auf europäischen oder griechischen Boden gesetzt hast.
Ja.
Okay.
Ja.
Wie viel wusstest du eigentlich schon vorher über Europa und woher?
Also Europa, also ich bin so, genau, ich habe, also als ich jung war oder so, da habe ich immer so die Westen-Filme geguckt, also Hollywood, so auch die Lieder, so englische Lieder und so. Deshalb, kenne ich, wie das Leben ist.
Ja.
Aber so viel über Europa, ja, ich bin so auch Fußballfan oder so. Natürlich auch in der Schule lernen wir natürlich viel über Europa. Ich bin Fußballfan, so ich weiß England sehr gut, muss ich sagen, weil ich
weil
bin
du bist Fan von?
Chelsea.
Also. darüber kann man jetzt diskutieren, aber es führt zu weit.
Ja.
Ja, okay.
Also das heißt, wir haben Internet, wir haben Videos, wir haben alles, wir können über alles lesen, sehen und alles, genau.
Ja, und wie war, bevor du hier angekommen bist, eigentlich dein Bild von Deutschland?
Ja, also das war so Maschinen.
Autos.
Ja. Genau, also Autos, Maschinen, das ist, also Deutschland ist bekannt dafür. Genau. Ich habe es anders vorgestellt. Also als ich hier gekommen bin, war ich ein bisschen überrascht, aber ich hatte es anders vorgestellt.
Ja, also ich habe auch deswegen gefragt, weil 2015 war ja, in, ich sag mal, die Stimmung in Deutschland noch ganz anders. Also es gab da zum Beispiel, kann ich mich gut daran erinnern, hier in München am Hauptbahnhof haben die Menschen, also die Einheimischen, die Münchnerinnen und Münchner, die Geflüchteten mit Applaus empfangen, haben irgendwie Kuscheltiere geschenkt und so weiter. Also es war so eine Willkommenskultur damals, zu der Zeit zumindest überwiegend und wahrscheinlich mehr, als es jetzt heute ist. Es gab sogar, habe ich letztens gelesen, sogar die Bild-Zeitung hat zu der Zeit quasi Headlines gehabt, wo gefordert wurde, wir müssen den Geflüchteten helfen und so weiter. Also die Stimmung hat sich in den 10 Jahren seitdem schon verändert. Und was mich interessiert, wusstest du vorher, dass zu der damaligen Zeit, ich sag mal in Deutschland, eher eine Willkommenskultur herrscht?
Ja, das war so in der 3-4 Monaten davor, also vor meiner Flucht.
Ja, genau.
Genau, weil ich habe schon, also die Freunde, die hier waren oder die Verwandte, die hier vor mir waren, genau, natürlich haben sie erzählt.
Ja.
Genau. Aber so detailliert natürlich nicht. Ja. Also ich habe mitbekommen, dass man so einen Aufenthaltstitel kriegt, da muss man ein Asylverfahren gehen und einen Aufenthaltstitel kriegt und kann man sein Leben aufbauen.
Ja.
Genau, das habe ich so mitbekommen natürlich.
Ja. Okay, aber dann nochmal kurz zurück. Jetzt sind wir auf der griechischen Insel.
Ja.
Also du hast europäischen Boden betreten, aber das war natürlich auch nur eine Zwischenstation. Wie ging es weiter?
Dann bin ich mit dem Zug oder mit, also natürlich Ferry nach Athena oder zu Athena und dann mit dem Zug oder Bus, also zu den Grenzen und dann wieder zu Fuß die Grenze durchgehen.
Und hattest du denn dann noch Geld für sowas wie jetzt Zug, Bus und so weiter?
Ja, schon. Ich hatte noch Geld, genau.
Okay. Ja.
Insgesamt, also auf meinem Flug hatte ich $2,000.
Hattest du dabei?
Ja.
Und die hast du auch gebraucht?
Ich habe gedacht, also normalerweise kostet viel mehr.
Ja.
Aber irgendwie hatte ich Glück.
Ja.
Also, und dann dachte ich, okay, ich schaue, wohin ich, oder wie lange reicht mir das Geld und wo ich lande mit dem Geld, dann bleibe ich da.
Okay, hat das bis Deutschland gereicht, das Geld, oder?
Ja, hat gereicht eigentlich. Ja. Ja,
okay, also du hast gesagt, mit Zug und Bus und dann über die Grenze immer zu Fuß.
Ja,
und so,
dann wieder so Bus oder Zug.
Ja. Genau. Und wo und wie bist du nach Deutschland reingekommen?
In Österreich wurden wir festgenommen. Genau, und wir haben auch dieses Papier bekommen. Und sie haben uns gesagt, ja, wenn ihr einen Asylantrag herstellen möchtet, dann wir mussten nach Wien gehen und dort machen. Und wenn wir weiter wollen, also das ist eigentlich nicht erlaubt. So haben sie gesagt, aber der Weg von hier ist. Also.
Aber wenn ihr wollt, geht danach.
Ja.
Also die Österreicher waren auch gar nicht böse, dass ihr weitergegangen seid, kann man das so sagen.
Ja.
Und weißt du dann noch, wo und wie du über die Grenze nach Deutschland gekommen bist?
Ich glaube, ich bin direkt an der Grenze festgenommen. Genau, weiß es nicht.
Ja.
Dann bin ich in der Polizeistation übernachtet, musste dort übernachten.
Ja.
Und dann sie haben mich zu Diggendorf, zu der ersten Aufnahmeeinrichtung dort gebracht.
In Deutschland?
In Deutschland,
Okay.
Genau, und dann dort musste ich noch eine Nacht übernachten oder zwei.
Mhm.
Und dann habe ich einen Transfer nach Passau bekommen.
Passau.
Genau, und dort bin ich in eine Unterkunft gelandet.
Und war dir dann schon klar, hier bleibe ich erstmal? Oder du hättest ja jetzt auch noch weiter ziehen können.
Genau, aber an die Grenze, als sie mich festgenommen haben, die haben alles von mir genommen, so die Unterlagen, das Geld.
Ach so.
Alles, genau.
Also das heißt, du hattest gar keine Wahl, du musstest dort bleiben.
Ja.
Aha, okay. Und wie ging es dann so die nächsten Wochen und Monate weiter für dich?
Genau, und dann fängt so die Asylverfahren an. Da stellt man einen Asylantrag. Und und muss man ein Interview bei der BAMF machen, also Bundesministerium für Migration und Geflüchtete, und warte ich auf den Bescheid.
Mhm.
Genau, wenn es negativ, wenn es positiv ist, dann natürlich kriege ich einen Aufenthaltstitel und das habe ich bekommen.
Ja.
Wenn es negativ ist, dann Ablehnung.
Ja, und hattest du Angst, dass es negativ ist? Also, dass du einen negativen Bescheid bekommst, ob du hier bleiben darfst?
Eigentlich nicht.
Nee?
Nein.
Okay. Weil zu der Zeit war das
genau,
gängig,
genau.
Sage ich jetzt mal. Dass,
ja. Ja. Ja, und schon, ich habe schon eine Geschichte, weil ja. Mit meiner Vatersituation und was ist passiert, dann ich wusste schon 100% und was ist, wie es weiter die Geschichte entwickelt und so, ich wusste 100%, dass ich asylberechtigt bin.
Okay.
Genau.
Okay, und nachdem du dann den Aufenthaltstitel hattest, was hast du dann gemacht?
So, ich habe so, es hat so 8 Monate, ich glaube, gedauert. Mhm. Genau während dieser Zeit, es gab so eine, in Passau, so in der Stadt, es gab so einen ehrenamtlichen Deutschkurs.
Ja.
Also da von den Ehrenamtlichen durchgeführt, 3-mal pro Woche. Und ja, in dieser Zeit habe ich angefangen, da einzugehen und ein bisschen Deutsch zu lernen.
Freiwillig oder musstest du das auch?
Nein, freiwillig. Das ist von Ehrenamtlichen genau durchgeführt. Ja.
Okay. Das heißt, du hast schon auch von Anfang an den Willen gehabt, die Sprache zu lernen und, ich sage jetzt mal, dich zu integrieren.
Ja, natürlich. Also genau, weil da, also sonst muss, also zum Beispiel damals durfte man nicht arbeiten, ich durfte nichts machen, dann habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, genau.
Mhm. Und wie ging es dann in den Jahren seitdem weiter? Ich meine, heute bist du jetzt schon alt, 10 Jahre jetzt dann, im Dezember, ne? 10 Jahre in Deutschland und arbeitest inzwischen hier im Münchner Flüchtlingsrat, hast dich sogar auch schon selbstständig gemacht, bist unternehmerisch tätig, also ist ja sehr, sehr viel passiert seitdem. Wie kam das dazu?
Ja, muss man fleißig sein.
Ja.
Natürlich musste ich arbeiten, musste ich mein Leben aufbauen. Also ich wusste schon, dass es ja in Syrien es gibt keine Lösung zumindest oder eine Lösung. Und eigentlich ist es so, schon die Situation dort schwieriger geworden.
Hast du in all diesen Jahren negative Erfahrungen hier gemacht? Also ich meine, wie ich schon angedeutet habe, die Stimmung hat sich ja ein bisschen auch gedreht, muss man leider sagen, in Deutschland. Von Willkommenskultur damals, jetzt ist es eher im Mainstream der Politik fast schon angekommen, dass man sagt, wir schotten uns ab und so weiter. Hast du das persönlich zu spüren bekommen, diesen Stimmungswechsel?
Ja, auf jeden Fall. Von Anfang an hatte ich so Rassismus erfahren, Schwierigkeiten, Bürokratie natürlich.
Ja.
Ich kann in einer Situation erinnern, als ich in der Unterkunft in Passau war noch, dann durfte ich einen Fernseher bringen, weil die haben dort neuer was gemacht und dann durfte ich einen Fernseher bringen. Und dann habe ich über eBay Kleinanzeige was gefunden und dann haben wir einen Termin ausgemacht und dann wir haben uns vor die Unterkunft getroffen. Das war so ein Lidl-Parkplatz.
Ja, okay. Genau. Zur Übergabe vom Fernseher.
Ja. Und dann kam der Person und dann habe ich gesagt, okay, hier ist, das ist so ein alter, großer Fernseher und das hat, ich glaube, 15 Euro bezahlt oder so. Genau, und der fragt mich direkt, also, woher kommst du? Dann habe ich gesagt, ja, ich komme aus Syrien. Und das war, also ich glaube, da war ich nicht lange hier in Deutschland, so 2 Monate oder so. Und er hat gesagt, warum bist du hier? Dann habe ich gesagt, ja, was ist für eine Frage? Also Syrien, es gibt Krieg und so.
Ja.
Und dann hat er gesagt, also ja, nicht wegen Frauen oder Geld.
Okay.
Und das war so schon in 2015.
Ja, das war schon damals.
Ja.
Aha.
Auf die andere Seite auch, also muss ich ehrlich sein, dass auch zum Beispiel in dieser Unterkunft auf die andere Seite kam so Helferkreis oder Ehrenamtliche, die dort uns unterstützen.
Ja.
Auch so, die haben uns Spenden gebracht, also mitgebracht, so Klamotten oder so. Die waren auch sehr hilfreich. Also
genau. du hast dich schon auch mal willkommen gefühlt, aber es gab auch Ablehnung.
Ja, auf jeden Fall, genau.
Ich habe von dir das Zitat gefunden, ich zitiere dich, ich habe Angst, dass meine Herkunft mehr zählt als mein Charakter.
Mhm.
Was geht dir dazu durch den Kopf?
Also wenn wir die letzten Nachrichten jetzt hören, das ist wirklich jetzt die Wahrheit geworden. Mhm. Wenn ich jetzt Metz höre, dass er Sorgen hat über das Stadtbild hat.
Genau.
Genau, es ist jetzt genau, was ich gesagt damals habe, dass es ja mein wie ich aussehe oder mein Herkunft, der Land, genau, es hat die große Rolle wahrscheinlich bei in der Politik zurzeit. Nicht, was ist mein Charakter oder was ich hier in Deutschland gemacht habe.
Dabei ist es so, ich meine, jetzt bist du aus meiner Sicht ja das beste Beispiel dafür, wie es auch funktionieren kann. Ne? Jetzt hast du hier, du arbeitest hier, da hat der Staat ja auch was von, dass du hier arbeitest. Du hast dich sogar selbstständig gemacht. Du sprichst die Sprache annähernd perfekt. Also, ja.
Und ich habe die Staatsangehörigkeit. So.
Ach so, jetzt hast du die inzwischen? Ja, okay, das wusste ich gar nicht.
Vor also, 3 Jahren schon.
Bist du Deutscher jetzt?
Ja.
Echt? Okay. Ja, ja. Das heißt, du planst auch hier zu bleiben?
Ja. Ja. Also, ja, wenn es möglich ist.
Ja, gut, jetzt mit der Staatsangehörigkeit.
Ich weiß, aber da muss ich auch so ein sicheres Gefühl, also ein gutes Gefühl haben, dass ich so in meine Heimat bin.
Ja.
Und nicht so, dass ich so ein, dass ich von Teil von der Gesellschaft abgelehnt bin. Genau. Ja. Also vor die nächsten 2-3 Jahren, ja, ich fühle mich sicher noch, aber da, der nächste Wahl weiß es nicht.
Ja, also, du hast recht. Ja, ja, klar. Genau. Das verstehe ich. Wo ist für dich heute Heimat?
Das ist eine gute Frage. Es ist sehr kompliziert, um ehrlich zu sein, weil ich bin so in Syrien gewachsen, alle meine Erinnerungen dort, genau, aber so, ja, und hier, ich lebe hier vor 10 Jahren hier, ich habe so auch so Beziehungen aufgebaut.
Ja,
ja, es ist schwer, also ich fühle mich nicht so jetzt verbunden zu Syrien, weil dort auch, also 4-5 Jahren hatte ich so schlechte Zeiten in meinem Leben. Ich habe so viel Tod gesehen und so Krieg, also allgemein. Und ja, hier, also ich bin nicht so auch 100% Deutsch. Also genau, von meinen Verhältnissen her, von meinen Gedanken her.
Ja.
Genau, und es ist auch schwer.
Ja, verstehe ich. Also irgendwie so in between wahrscheinlich.
Okay. Aber Heimat für mich ist, wo meine Familie in der Nähe von mir sind.
Ja, und wo ist sie? Ist deine Familie auch hier?
Genau, mein Bruder ist hier.
Ja.
Genau, der ist vor 2 Jahren gekommen oder 3 jetzt. Und meine Eltern sind zurzeit in Frankreich.
Okay, aber zumindest auch in Europa und in Sicherheit.
Ja, ja.
Warst du denn nochmal in Syrien seit Dezember 2015?
Nein.
Nicht mehr?
Nein.
Wenn du als 2015 geflüchteter Mensch den deutschen Bundeskanzler einen Rat geben könntest, was wäre es? Was müsste er oder die Politik generell anders machen?
Ja, also wir sind nicht das Problem. Mhm. Also Deutschland hat viele Probleme, die man wirklich, die man, oder davor muss man eine Lösung finden und nicht nur Migranten und Geflüchtete.
Ja.
Genau. Und die Lösung ja nicht die Grenze zuzumachen, sondern in unserer Heimat die Grenze zu machen. Zum Beispiel keine Waffen liefern oder Deutschland soll sich vor einen Frieden einsetzen und nicht irgendwelche, also nicht so der Krieg irgendwie oder an einer Partei so die Krieg unterstützt, zum Beispiel zu unterstützen oder ein Land, meinte ich.
Ja. Wenn du den Amjad von 2015 mit dem Amjad von heute her an der Bar vergleichst, was würdest du sagen, ist gleich geblieben und was hat sich verändert?
Also viel hat es verändert. Natürlich bin ich reifer geworden, ich habe viel gelernt, so viele Länder besucht, muss ich sagen, genau.
Bist Deutscher?
Ja, ja. also was ist geblieben ist, dass ich noch optimistisch geblieben, obwohl, also ich versuche, muss ich, also sonst bricht alles ab. dass ich immer die Hoffnung hätte, dass der Zukunft sollte, also wird besser oder sollte besser sein.
Ja, aber ich kann mich nur wiederholen. Du bist ja eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie es auch funktionieren kann mit Integration und natürlich auch da profitieren dann am Ende beide Seiten davon. Natürlich du, dadurch, dass du hier erstmal in Sicherheit warst damals und dir auch ein neues Leben aufbauen konntest, aber Deutschland, die deutsche Gesellschaft, der deutsche Staat ja letztlich auch, weil du bist ja mittlerweile ein Teil dieser Gesellschaft und trägst da viel zu bei. Also ein sehr inspirierendes Beispiel, was du ablieferst.
Ach, vielen Dank, vielen Dank.
An dich ganz herzliches Dankeschön, Amjad, dass du heute unser Gast warst. War super.
Vielen Dank.
War sehr interessant, deine Geschichte kennenlernen zu dürfen. Und jetzt geht's hier weiter mit unserer nächsten Geschichte. Von Amjad kommen wir jetzt zu unserer dritten Gästin an der Bar. Das ist Emilia aus der Ukraine, die 2022 aus der Ukraine nach Deutschland gekommen ist. Und ich sage erstmal herzlich willkommen, Emilia. Und du hast deinen Radler ja schon, deswegen sage ich Cheers.
Oh ja, hier
unten durch Cheers. Und dazu auch gleich die erste Frage, nämlich, was können andere von dir lernen, Emilia?
Man kann von mir lernen, dass man nie Risiken unterschätzen darf.
Okay.
Zu diesem Thema kann ich sagen, ich hatte zum Beispiel den Krieg erwartet.
Ja.
Und viele haben gesagt, nee,
ja?
Das war Depressionen.
Aha.
Aber was ich als Plan hatte, hat vielleicht das Leben für mich und meine Familie
gerettet.
Gerettet, ja. Ich bin auch stolz, dass als Ukrainerin bin ich sehr resilient und sehr flexibel.
Okay.
Das kann man auch von mir lernen.
Okay, gut. Ja, wir werden dich ja jetzt noch gleich ein bisschen näher kennenlernen. Emilia, vielleicht mal kurz einmal zurückgespult in die Zeit, bevor du nach Deutschland gekommen bist. Wie war dein Leben in der Ukraine, bis der Krieg das alles verändert hat?
Ich habe zum Beispiel Fremdsprachen und Lehre studiert und beruflich war ich als Übersetzerin und als Journalistin tätig, ganz lange, bei den staatlichen Nachrichtensendungen. Ich war mit meinem Leben zu Hause sehr zufrieden, mit meiner Karriere. Ich habe einen Mann und eine Tochter, sie ist jetzt 8, war damals etwa 4,
ja,
als der Krieg, der große Krieg anfing.
Ja.
Und wir hatten eine ganz glückliche Familie, waren alle zufrieden mit was wir hatten.
Ja, ja, ja. Okay, und du hast jetzt gerade schon gesagt, als der große Krieg anfing. Ich glaube, was wir ja im Westen oft gar nicht so auf dem Schirm haben, ist, der Krieg hat ja nicht 2022 begonnen in der Ukraine, sondern eigentlich schon 2014 im Donbass. Wie war das in deiner Wahrnehmung? Hast du das auch schon damals als Krieg empfunden?
Ja, danke, dass du darauf achtest. Das ist für uns Ukrainer wirklich wichtig. Wenn jemand von euch einen Ukrainer oder eine Ukrainerin kennt, dann bemerkt man das. Es ist genau so, wie wir reden. Wir sagen, der große Krieg.
Ja.
Ich komme selber aus Donbass. Also ich wurde in der Nähe von Donetsk geboren.
Ja.
Und die Stadt heißt Dokuchaevsk. Und das ist, wo der Krieg eigentlich schon in 2014 angefangen hat.
Ja.
Also in der Nähe von meiner Geburtsstadt.
Mhm. Und dann begann aber am 24. Februar 2022 der große Krieg. Kannst du dich an den Tag, an den Moment erinnern?
Ja, diese Erinnerungen sind wirklich sehr stark.
Ja.
Ein paar Tage davor hat eine Freundin von mir, die hier in Pulach wohnt, also in der Nähe von München, sie hat mir geschrieben, Emilia, was glaubst du, kommt der Krieg oder nicht? Und ich habe geschrieben, ich bin ganz sicher, dass der Krieg kommt.
Ja?
Ja.
Warum warst du da so sicher?
Weil ich mit den Militären und Geheimnis, also Nachrichtendienst in der Ukraine ganz eng gearbeitet hatte.
Okay.
Und sie hatten mir gesagt, ja, es wird so.
Okay.
Sie wussten das.
Ja, ja, okay.
Als ich geantwortet habe, ja, ich glaube, es kommt, plötzlich hat diese Freundin geschrieben, Und was machst du dann? Hast du einen Plan? Ich habe geschrieben, das ist alles per E-Mail.
Ja.
Ich habe geschrieben, ich habe keinen Plan, weil mein Mann glaubt mir nicht. Mhm. Und er hat gesagt, wir brauchen keinen Plan. Mhm. Und dann kam ihre Antwort, schau mal, wenn es so passiert, dann darfst du mit deiner Familie zu uns kommen, okay, und bei uns bleiben und dann finden wir eine Lösung.
Ja.
Und dafür bin ich wirklich dankbar. Also an diesem Tag, als alles angefangen hat.
Ja, was war das für ein Tag?
Ich weiß, dass es 4 Uhr morgens war.
Ja.
Ich habe irgendwas gehört, warum ich aufgewacht war. Und dann konnte ich im Fenster ganz klar solche Feuerwolken sehen.
Ja.
Natürlich, wenn du um 4 Uhr aufstehen musst, dann möchtest du schlafen.
Ja.
Und dann zuerst wollte ich wieder einschlafen. Das war nicht möglich, das war zu laut.
Wusstest du da schon, okay, das ist jetzt der Krieg?
Ich habe es, sobald ich schon wach war, habe ich das verstanden. Ja, das, okay, das ist der Krieg.
Ja.
Feuer war überall, auch laut. Dann habe ich meine Tochter aus dem Bett rausgeholt. Das war super schwierig. Mhm. Sie hat gesagt, dass alle ihre Spielzeuge müssen mit. Und deswegen haben wir etwa eine Stunde lang alle Spielzeuge gesammelt,
ja,
weil es keine andere Chance gab, sie zu überzeugen, dass, ja, wir jetzt los müssen.
Ja.
Dann sind wir alle ins Auto eingestiegen, haben meine Mutter und ihre Schwester unterwegs abgeholt und dann, ja, waren wir los. Und wir waren 2 Tage unterwegs, man kann sagen, bis zur Grenze von Kiew, bis zur westlichen Grenze, sowas war die Idee, dass wir von Kiew nach West fahren,
ja,
und dann also in der Richtung von Deutschland.
Ist das also 2 Tage allein bis zur Grenze?
Das hat so länger gedauert. Nein, es ist nicht so weit, aber es ist wichtig, was ich jetzt sagen möchte. Also alle waren los.
Ja, okay.
In dieser Zeit.
Ja.
Und sowas, das war kein Stau. Man kann es sich gar nicht vorstellen, wie es aussah. Es gab nur Autos.
Mhm.
Also, und die haben sich nicht bewegt. Die konnten sich nicht bewegen, weil alles war nur eine große Stau für tausende Kilometer. Also,
echt?
Ja. Von der Grenze ab war es schon einfacher. Es war super kalt. Die Schlangen, das war extrem kalt. Also wirklich vielleicht minus 17 Grad oder sowas. Man konnte wirklich nicht draußen bleiben. Er hat uns nur zur Grenze gebracht und von dort ab waren wir schon mit meiner Mutter und mit meinem Kind ohne ihn und ohne Auto.
Ach so, okay.
Ja, damals durften schon Männer die Grenze nicht überkreuzen.
Okay, pass auf, bevor wir drauf schauen, wie es dann weiterging, wie du nach Deutschland kamst, nochmal ganz kurz zurück. Ihr habt euch ja dann sehr schnell in dieser Nacht, wo der Krieg begann, entschieden, das Land zu verlassen. Wie kam das so schnell? Das ist ja eine große Entscheidung, ne? Konntest du die so schnell treffen?
Weil diese Freundin von mir mir schon vor 2 Tagen geschrieben hatte. Also sie war von uns allen die Vorbereiteste.
Die hier in Deutschland, die Freundin, ja.
Nach diesem E-Mail bin ich zu meinem Mann gekommen und habe gesagt, schau mal, das ist ein Vorschlag, ein sehr netter Vorschlag von meiner Freundin. Du möchtest nicht glauben, dass der Krieg kommt. Ich hoffe, dass du hast recht und wir sind alle hier einfach in... Wir haben alle Depressionen.
Ja.
Weil das kann man zumindest bei einem Psychiater klären. Ja. Aber falls sowas passiert, was wäre unsere Lösung? Und so haben wir entschieden, ja, wenn sowas passiert, dann fahren alle Frauen also in der Familie dann nach Pullach oder nach München, sowas.
Ja.
Zu mir war es damals egal, also was ist Pullach, also Pullach oder München oder was ist das? Nee. Also irgendwo in Deutschland, ja. In Bayern ist schon gut.
Ja.
Ja, und ja. So, deswegen ging es so schnell,
ja, okay, in der Nacht. Ihr wart vorbereitet, ihr hattet diesen Plan B, sag ich mal, schon, ja, in der Schublade für diesen Fall, ne? Okay. So, dann hast du gesagt, seid ihr mit deinem Schwager im Auto bis zur Grenze gefahren? Er konnte nur bis zur Grenze fahren. Ja. Dein Mann ist in Kiew geblieben, ja, ne? Weil er noch nicht mitfahren wollte. Ihr seid zur Grenze gefahren mit, ja, deinem Schwager. Der Schwager konnte aber nicht über die Grenze, weil, ja, Männer durften ja nicht ausreisen, ja, dann zu der Zeit.
Und er ist zurück dann nach Kiew gekommen.
Und ihr standet dann erstmal, also ihr heißt deine Tochter, deine Mutter und deine Tante, ihr zu viert,
genau,
standet dann in der Kälte an der,
ja,
Grenze.
Ja.
Wie ging es weiter?
Das war super kalt, also extrem,
ja,
kalt.
Ja.
Ja, wir haben ganz lange gewartet, aber ist schon okay. Und dann haben wir die Grenze überkreuzt.
Mhm.
Das war wirklich easy, also kein Problem damit. Und von dort schon sind wir von Polen nach, ich kann nicht sagen, wohin genau sind wir mit dem Zug gekommen, ah, aber irgendwie,
ja,
sind wir mit dem Zug gefahren und danach haben wir einen PKW gefunden, irgendwie in der Gruppe online.
Ja.
Von den Leuten, die helfen wollten.
Ja,
es gab, okay, dort Bette, ein paar Bette in diesem PKW. Und mit dem PKW durften wir nach Nürnberg kommen und von, okay, dort schon mit dem Zug nach München.
Okay.
Und in München hat meine Freundin uns am Hauptbahnhof getroffen.
Mhm. Okay. Dann warst du also ein paar Tage nach diesem Kriegsausbruch dann in Deutschland.
Ja.
Und da warst du, glaube ich, wart ihr mit die Ersten, die, ja, angekommen sind aus der Ukraine?
Wir waren ganz offiziell die Ersten, die gekommen sind.
Ja, und die auch, Allerersten, ne?
Ja, also, die Allerersten, uh-huh, und auch Allerersten, die registriert, als ukrainische Geflüchtete registriert wurden, mhm, in Bayern.
Ja, ja, ja. Okay, und wie war die erste Zeit in Deutschland für dich?
Ich würde sagen, das war eigentlich eine schwierige Zeit, aber nicht, weil ich in Deutschland war, mhm, sondern weil es einen Krieg in meinem Land, mhm, angefangen hat, ja, und ich musste mein Land verlassen und, ja, es war wirklich egal, wo ich in diesem Moment war, es wäre überall,
ja,
schwierig.
Ja, ja.
Zumindest anstrengend.
Mhm.
Ich bin rausgegangen aus dem Haus, mhm, meiner Freundin, einfach um spazieren zu gehen. Ich habe eine Bäckerei gesehen und dort suchten sie so Wochenende Hilfe,
ja,
Aushilfe,
ja,
für Minijob. Ich, mhm, wusste damals nicht, was Minijob bedeutet, aber damals habe ich gedacht, na okay, wenn ich gar nichts jetzt zu tun habe, dann kann ich vielleicht an dieser Bäckerei als Aushilfe mich bewerben.
Mhm.
Dann habe ich zumindest irgendwas, was zu tun.
Ja, also aber ist ja interessant, du hattest ja dann schon sehr schnell irgendwie den Gedanken, ja, wie kannst du dich einbringen oder irgendwie auch integrieren, ne? Sei es jetzt durch einen Job oder irgendwie, ja, was Ehrenamtliches. Ja. Das waren dann ganz frühe Gedanken bei dir.
Ja.
Ja.
Ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt keinen, also festen Job habe, kann ich zumindest als ehrenamtliche Übersetzerin irgendwo arbeiten, mhm, wo man mich jetzt braucht.
Ja.
Ich kann nicht sagen, dass meine Deutschkenntnisse also wirklich super war damals, aber das war ganz klar genug, um, ja, auf dem einfachen Niveau zu übersetzen.
Mhm.
Und ich habe mich bei der Regierung von Oberbayern angemeldet. Ich habe gefragt, ob man irgendwo Leute im Ankunftszentrum braucht, mhm, um mit der Übersetzung zu unterstützen. So habe, ja, ich diese, ja, ehrenamtliche Stelle bekommen.
Mhm.
Ich habe mehrere Monate als Übersetzerin ehrenamtlich geholfen. Ja.
Ja, ja, ja. Hast du dich denn in Deutschland willkommen gefühlt?
Ich kann ganz klar sagen, ich habe mich immer hier willkommen gefühlt, also wirklich.
Ja, das ist ja schon mal schön. Bevor wir gucken, was seitdem geschehen ist bei dir, jetzt war ja deine Tochter damals 4 Jahre alt und ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, so einem kleinen Kind zu erzählen, was da eigentlich gerade passiert. Wie hast du sie denn da mitgenommen, sage ich mal?
Das war eine von den schwierigsten Themen. Ich habe mir überlegt, was soll ich sagen? Ich war sehr, sehr vorsichtig mit den Wörtern, die ich nutzte. Mhm. Ich glaube, ich habe ganz wenig insgesamt gesagt.
Ja.
Ich habe nur erklärt, dass es der Krieg ist. Es ist sehr gefährlich. Der Krieg wurde von Russland begonnen.
Mhm.
Und dass wir zu unseren Freunden nach Deutschland und nach Bayern kommen, weil es hier sicher ist.
Mhm.
Und dann hatte sie immer Fragen, sowas wie, okay, aber wir sind hier, aber der Papa ist da, kann er dort sterben?
Mhm.
Das waren immer sehr schwierige Fragen. Und dann musste ich ehrlich sagen, ja, aber hoffentlich passiert es nicht, sowas.
Ja.
Aber ich kann sagen, ich habe sie so gut wie möglich von diesem Thema verteidigt. Also ich habe nur das Wichtigste erzählt, damit sie es von mir hört.
Ja.
Aber keine Details oder schreckliche Sachen, dass sie noch mehr in den Stress bringen können, nein.
Okay, dann jetzt noch mal kurz zurück. Also ihr seid hier angekommen, ihr seid bei deiner Freundin in Pullach erstmal untergekommen. Du hast dich dann, ja, haben wir gehört, direkt versucht irgendwie zu engagieren, ehrenamtlich oder einen Job zu finden. Und jetzt sind es ja schon, muss ich rechnen, 3,5 Jahre, die ihr jetzt hier seid oder ein bisschen mehr sogar. Wie ist das dann seitdem für dich weitergegangen?
Beruflich war es alles ganz simpel. Ich habe sowas wie Zusatzqualifizierung bekommen, damit ich als Lehrerin arbeiten darf. Und jetzt arbeite ich als Lehrerin meistens mit den ausländischen Kindern an einer staatlichen Schule.
Ja.
Und dazu habe ich auch viele journalistische Projekte gemacht für unterschiedliche Organisationen oder Medien, also immer was zum Thema Ukraine oder Ukraine und Deutschland oder Ukraine und Europäische Union oder sowas.
Ja, 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 okay.
Also beruflich war es so und also würde ich sagen, ganz okay. Also ich bin stolz, dass ich kein Euro Bürgergeld irgendwann bekommen habe. Ich bin wirklich, ja.
Brauchst du nicht, okay.
Nee.
Ja.
Also ich habe angefangen zu arbeiten, sobald ich konnte.
Ja.
Aber emotional, es war immer schwierig. Du hast immer im Kopf, was in deinem Land passiert.
Mhm.
Mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten. Mein Vater ist gestorben im Krieg. Meine Oma ist gestorben im Krieg.
In diesem Krieg?
Ja.
Mhm.
Und du kannst einfach nicht dein Leben leben, weil du, okay, ich habe einen guten Job, ich habe einen tollen Mann, ich habe eine tolle Tochter, alles ist super.
Mhm.
Und München ist schön, Englischer Park ist hübsch, besonders beim guten Wetter. Nein, du hast immer, also ständig das Gefühl, dass dein Land im Krieg ist und du kannst nichts ändern.
Ja.
Das ist kein einfaches Gefühl.
Ja,
Und mit diesem Gefühl wohne ich.
Ja, okay, das verstehe ich. Was heißt es denn für dich, dass ja der, sagen wir mal, die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auch schnell weiterschwenkt, wenn man mal ehrlich ist, jetzt ist seit 3,5 Jahren Krieg. Die ersten Wochen war das natürlich Dauerthema, ne, und sehr präsent und so weiter. Jetzt ist es das nicht mehr. Jetzt ist vielleicht irgendwas, jetzt ist Gaza gerade ein Thema oder Trump oder was auch immer. Wie geht's dir damit, dass das so langsam aus den Schlagzeilen verschwindet und gefühlt so zur Normalität wird?
Also mein Krieg dauert schon seit 11 Jahren.
Ja.
Oder sagen wir fast seit 4 der große Krieg.
Ja.
Es ist klar, dass die Leute, besonders die, die das können, weil sie nicht in der Ukraine wohnen, sie möchten sich irgendwie, vielleicht, vermute ich, von diesem Thema abzuschalten. Mhm. Ich als Ukrainerin und die Leute, die in der Ukraine wohnen und bleiben, sie können davon nicht abschalten. Mhm. Und sie brauchen Hilfe und sie brauchen Unterstützung, weil wir es sonst nicht schaffen.
Mhm. Ja.
Wir schaffen als Land es sonst nicht, uns zu verteidigen. Mhm. Und ich hoffe, dass keiner hier in Deutschland möchte, dass wir als Land, Ukraine als Land einfach zerstört wird.
Mhm. Ja.
Ich hoffe, dass die Leute das nicht möchten, ja. Weil es ist auch, es ist menschlich nicht richtig und es ist auch ein, es wäre ein sehr, sehr schlechter Beispiel für andere Aggressoren in der Welt.
Ja.
Deswegen hoffe ich, dass die Leute trotzdem weiter werden die Ukraine unterstützen.
Mhm.
Obwohl es mir ganz klar ist, es ist teuer.
Mhm.
Es kostet Geld, es kostet Bemühungen, Energie, das verstehe ich ganz klar, aber trotzdem hoffe ich.
Ja. Du hast es gerade schon so angedeutet, du hast also auch selber in den 3,5 Jahren jetzt oder eigentlich in den 11 Jahren Menschen in diesem Krieg verloren aus deinem direkten Umfeld,
ja.
Richtig?
Ja, meinen Vater und meine Oma.
Mhm.
Zwei.
Im Donbass schon oder jetzt?
Sie waren in Donbass, also in Donetsk. Also zuerst konnte meine Oma nicht evakuiert werden, weil sie nicht mobil war.
Ja.
Also das war einfach unmöglich. Man kann es sich nicht vorstellen, was bedeutet, im okkupierten Gebiet zu wohnen. Also,
ja.
Und besonders, wenn man krank ist, alt und nicht mobil. Mein Vater wollte mit ihr bleiben, er wollte sie nicht alleine lassen.
Mhm.
Und dann ist er gestorben. Also ich kann sogar nicht viel sagen, weil ich keine Informationen über seinen Tod habe.
Okay.
Es gibt niemanden, mit dem man da sprechen kann.
Ja, okay. Aber irgendwie durch einen russischen Angriff muss es passiert sein.
Ja, vermutlich, ja.
Jetzt bist du ja hier eigentlich gut integriert. Deine Tochter geht hier in die Schule. Du hast hier einen Job. Du hast auch gesagt, du hast nie ein Euro Bürgergeld oder Ähnliches bekommen.
Ja, das
Wie ist dein Plan? Also wartest du sehnlich auf den Moment, wo der Krieg endet und dann werdet ihr sofort zurückgehen? Oder wie wird es für euch weitergehen?
Ich würde gerne nach Hause kehren.
Mhm.
Ich möchte, dass mein Kind auch ihre Heimatland genießt.
Ja.
Ich glaube aber nicht, dass in den in der näheren Zukunft der Frieden kommt.
Ja.
Also,
ja, ja.
Ich glaube so nicht, obwohl ich es sehr herzlich wünsche.
Ja. Was sagt deine Tochter? Kennt die den Plan, zurückzugehen?
Sie fragt, Mama, fahren wir irgendwann zurück nach Hause? Und ich sage, ja, wir fahren unbedingt nach Hause, wenn es möglich wird.
Ja, und zu Hause ist für sie aber auch schon noch in Kiew, also nicht hier.
Ich denke, sie glaubt, sie hat zwei zu Hause.
Okay. Ja, wahrscheinlich.
In
dem Alter, wenn sie ihr halbes Leben
jetzt
dort und das andere.
Jetzt hat sie einen Hamster hier in Pullach.
Dann ist jetzt
hier Wenn man sie fragt, wo ist dein Zuhause, dann sagt sie, wo der Hamster ist.
Ja. Okay, ja, der kann im Zweifel auch mit zurückgehen. Ja. Gibt es etwas, Emilia, was du dir von der deutschen Gesellschaft wünschst?
Erstens bin ich wirklich dankbar für alles, was die deutsche Gesellschaft schon geleistet hat.
Mhm.
Also es ist wirklich viel, es ist enorm. Man konnte nicht mehr sich wünschen.
Mhm. Meinst du bei der Aufnahme der Geflüchteten, oder?
Das auch und auch auf dem Niveau der Regierung, glaube ich.
Mhm.
Es wurde viel gemacht. Ich hoffe, dass dieses Gefühl, dass dieser Wunsch Ukraine zu unterstützen, solange der Krieg läuft. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir Unterstützung danach brauchen. Mhm. Wir sind ganz stark. Mhm. Ich sage immer, ich bin ein starker Nuss. Ukrainer sind starke Nüsse.
Okay, ja.
Ja, man sagt so in meiner Sprache.
Ja, ja, ja.
Aber sobald der Krieg läuft, wir brauchen Unterstützung der deutschen Gesellschaft.
Ja, ja, okay. Wenn du die Emilia von 2022 mit der von heute vergleichst, was ist gleich und was hat sich verändert?
Gleich ist es, es ist immer wieder schmerzhaft zu wissen, dass der Krieg dauert und du kannst wirklich wenig tun.
Ja.
Das ist das Schwierigste.
Ja.
Das ist, was bleibt. Was hat sich geändert? Ich gehe jetzt wandern in die Bergen. Ja. Das habe ich hier gelernt.
Ja.
Ja, ich kann jetzt Fahrrad fahren. Das hat mir der Mann meiner Freundin beigebracht.
Konntest du vorher gar nicht?
Ja, arme er. Okay. Also keine andere hätte das geschafft.
Okay.
Ich habe wirklich viel von den Deutschen gelernt. Ich habe an der Schule habe ich eine Kollegin. Es ist typisch deutsch ordentlich.
Ja.
Sie hat mir Ordnung beigebracht.
Ja.
Also ich kann sagen, ich bin schon teilweise ein bisschen bayerisch oder deutsch oder sowas. Nicht nur 100% ukrainisch. Also alles Gute, was ich von den Deutschen lernen konnte, habe, also viele gute Sachen habe ich gelernt.
Ja, okay, okay. Gut, Emilia, zum Schluss möchten wir gerne noch mit dir unser typisches Ratespiel spielen, was wir bei Nah Neugierig und Negroni immer machen. Das heißt, du darfst einmal raten, wer die nächste Person ist, die hier an der Bar sitzt. Und ich habe da sowohl ein Bild als auch drei Tipps.
Oh mein Gott, das ist das Schwierigste in diesem Gespräch heute.
Genau, dagegen waren die Themen vorher alle einfach. Nein, natürlich nicht. Aber hier ist das Bild, könnt ihr auch sehen, wenn ihr uns zuschaut. Da sieht man jetzt die Dame, die nächste sein wird hier an der Bar. Jetzt habe ich drei Tipps zu ihr, mit der du zumindest vielleicht, mit denen du vielleicht drauf kommen kannst, in welchem Bereich sie unterwegs ist.
Ja? Ich hatte das Gefühl heute irgendwie, dass es eine Künstlerin oder eine Musikerin sein sollte.
Ja, die Richtung ist nicht ganz falsch. Pass auf, drei Tipps.
Okay.
Sie weiß, wie man andere zum Lachen bringt.
Komikerin?
Ja, ja, genau. Ist schon richtig, also würde sie, glaube ich,
Artistin.
So. Genau, die Bühne ist ihr Zuhause, ist der zweite Tipp. Und der dritte, und das ist vielleicht das Besondere bei ihr, sie war die Mama Bavaria. Mhm. Das ist nämlich Luise Kinseher, die ist Schauspielerin und ich würde sagen, so eines der prominentesten Gesichter im bayerischen Kabarett. Und viele kennen sie, weil sie eben seit 2010 beim Politiker der Blecken am Nockerberg, ich weiß jetzt nicht, ob du das kennst, das ist jetzt eine sehr bayerische Tradition, ist nicht ganz so schlimm, wenn du das nicht kennst, aber es ist so schon was typisch bayerisches, dass eben einmal im Jahr die Politiker, ich sag mal, ihr Fett wegbekommen am Nockerberg und da spielt sie eben mit, da spielt sie die Bavaria.
Kenne ich.
Kennst du?
Kenne ich.
Na also.
Meine Freundin Cornelia und ihr Mann haben mir erzählt.
Ja, genau. So. Genau. Und da ist sie ein sehr bekanntes Gesicht. Genau. Und mit ihr können wir natürlich über, also ganz anderes Thema dann wieder natürlich, aber Thema Humor und wie bringt man Menschen zum Lachen. Und ja, das wird das Nächste hier an der Bar sein.
Es ist super wichtig, die Menschen zum Lachen zu bringen,
ja.
Trotz den Schwierigkeiten im Leben.
Genau, das können wir von Luise wahrscheinlich lernen. Emilia, ganz herzlichen Dank an dich, dass du heute dabei warst. Und
danke für die Einladung.
Das sehr gerne.
Sehr interessantes Gespräch.
Sehr
danke.
Gut, fand ich auch. Danke und danke an euch, dass ihr auch wieder dabei wart. Und ja, bis zum nächsten Mal hier bei Nah Neugierig und Negroni.